Da mich viele nicht kennen, möchte ich mich kurz vorstellen. Ich heiße Adolf Roth, bin 73 Jahre. 1988 habe ich mich im Alter von 49 Jahren bekehrt. Das heißt, ich habe zu dem wahren Glauben an Jesus Christus gefunden. Und gestern hatte Nikolaus gesprochen von der Gnade. Und ich glaube, es war eine sehr große Gnade, dass ich mich mit meiner Frau Brigitte bekehren durfte. Wir zusammen, ja. Ich sage immer, es war sehr spät, aber nicht zu spät. Unsere christliche Heimat ist die Christengemeinde in Herzogenaurach. Ja, und dann möchte ich uns alle noch grüßen mit dem Vers 5 aus dem Psalm 66. Da heißt es, kommet her und seht an die Werke Gottes, der so wunderbar ist mit seinem Tun unter den Menschenkindern. Ja, und auch wir durften in den 25 Jahren Christsein Gottes Führung erleben und viel Gutes ebenfalls erleben. Ja. Dann haben wir ein paar Ankündigungen zu machen. Die Toiletten sind unten, Getränke gibt es unten. Und wie hat der Hans Welzlein gestern gesagt, alles Lebensnotwendige ist unten. Also es gibt Mittag, Nachmittag Kaffee und Kuchen, es gibt Tee und ja, auch lebensnotwendig. Dann heute Nachmittag besteht die Möglichkeit, ein Opfer einzubringen. Es dient zur Deckung der Unkosten. Wie heißt es in der Bibel? Einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ja, dann möchte ich beten. Wir stehen dazu auf, soweit es möglich ist. Herr Jesus Christus, hochgelobter Heiland und Erretter, du alleine bist Gott und dir sei Anbetung, Ehre und Lob. Wir wollen den Tag in deine Hände legen, segne den Nikolas, rüste ihn mit Vollmacht aus, auf dass seine Worte auf fruchtbarem Boden fallen. Danke für deine große Liebe und Gnade. Amen. Wir singen dann das Lied Anker in der Zeit und danach hören wir dann der Nikolaus mit seinem ersten Beitrag.
Amen. Wunderbares Lied. Ihr seid alle frisch. Ja, glücklicherweise. Ich auch. Meine Stimme auch. Alle meine Quellen sind in dir. Das steht überhaupt im Psalm 87, Vers 7. Jesus belebt. Das ist mein zweites Thema. Lebendige Steine In einem lebendigen Tempel, wenn ich zu laut rede, machst du weniger laut. Ja, danke, ich weiß das nicht. Ich werde jetzt aus dem ersten Petrusbrief einige Stellen lesen. Kapitel 2, Vers 4 bis 6. Zu ihm kommet als zu dem lebendigen Stein, der von den Menschen verworfen ist, aber bei Gott auserwählt und kostbar. Und werdet auch ihr als lebendige Steine erbaut zum geistlichen Haus, zum heiligen Priestertum, zu Opfern, geistliche Opfer, die Gott angenehm sind durch Jesus Christus. Darum steht auch in der Schrift: Siehe, ich lege in Zion einen auserwählten, kostbaren Eckstein. Und wer an ihn glaubt, der wird nicht zu Schanden werden. Jesus belebt. Er macht aus toten Steinen lebendige. Er integriert sie in seinen lebendigen Tempel. Er gibt Egoisten, wie wir alle sind, eine neue Lebensausrichtung. Er macht aus uns, die wir an uns denken, Priester, die vor dem Herrn stehen und ihm heilige, wohlgefällige Opfer bringen. Gott lebt nicht in steinernen Häusern. Wir vergessen das manchmal. Er hat einen viel herrlicheren Plan. Er dachte an geistliche Häuser, ein geistliches Haus, das niemand zerstören kann. Und er will es erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Und in diesem Haus will er angebetet sein. Das liegt Petrus ganz am Herzen. Ganz besonders, mir auch. Zwei Erlebnisse haben Petrus geprägt, verschiedene, aber zwei ganz besonders. Das war die Krise in der Jüngerschaft. Es heißt da in Johannes 6, der Geist ist es, der lebendig macht, das Fleisch nützt gar nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Darauf sind viele der Jünger von Jesus weggegangen. Und Jesus stellte den 12 die Frage, wollt ihr nicht auch euch gehen? Und Petrus sagt, Herr, zu wem sollen wir gehen? Du hast Worte ewigen Lebens. Und wir haben geglaubt und erkannt, dass du der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes bist. Und warum haben dann die anderen ihm den Rücken gedreht? Es heißt im Zusammenhang, die Juden fragten, was müssen wir tun, um Gottes Werke zu tun? Denkt an die Predigt von gestern Abend. Immer dieses Denken, religiöse Denken, was müssen wir tun, tun, tun? Und die Antwort Jesu, das Fleisch nützt nichts. Wir können krampfen, kämpfen, organisieren, verzichten, aber nie beleben. Mit einem Satz schlägt Jesus uns alles aus den Händen. Bringt unsere schreckliche Armut ans Licht. Nützt nichts. Fleisch nützt nichts. Jesus allein ist das Leben. Das hat Petrus geprägt. Ein zweites Ereignis hat ihn auch geprägt. Jesus hat zu ihm an einem anderen Moment gesagt, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich bauen meine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle sollen sie nicht überwältigen. Also wie soll das geschehen? Petrus kann sich das nicht vorstellen. Und dann zeigt ihm Jesus, wie das geschehen wird. Er spricht von seinem Leiden, seinem Kreuz. Ohne Kreuz keine Gemeinde. Das kann Petrus nicht verstehen. Petrus sagt ihm, Gott bewahre dich, Herr. Das widerfahre dir nur nicht. Jesus sagt ihm, geh weg von mir, Satan. Du bist mir ein Ärgernis, denn du meinst nicht, was göttlich ist, sondern was menschlich ist. Gemeinde Jesu ist nicht menschliche Erfindung, nicht religiöse Bestrebung, nicht Organisation. Petrus konnte sich nur den menschlichen, religiösen Weg vorstellen. Noch wusste er nicht, wie unfähig er ist, Gottes Willen zu tun. Wie verloren er war. Wie das Böse in ihm lebt, in uns allen, die ganze Rebellion. Da gab es nur eine Lösung. Gottes geliebter Sohn muss für ihn ans Kreuz. Das hat Petrus niemals vergessen. Das kommt im ganzen Petrusbrief wie ein roter Faden immer wieder zum Vorschein. Kennt ihr das Testament von Petrus? Die letzten Worte des Petrus. Wachs dagegen in der Gnade und in der Erkenntnis unseres Herrn und Retters Jesus Christus. Ihm sei die Ehre, sowohl jetzt als auch bis zum Tag der Ewigkeit. Amen. Wie lange bist du schon Jünger Jesu? Bist du gewachsen? Gewachsen? In die Nähe hineingekommen? In diese Abhängigkeit? Ist er dir alles geworden? Ich habe drei Punkte heute Morgen. Dann wisst ihr dann, wann es Mittagessen gibt. Erstens, Gottes Plan. Er will in einem heiligen, lebendigen Tempel wohnen. Ein Tempel aller gläubigen Menschen aus allen Zeiten, allen Nationen, allen Stämmen. Unsere Lokalgemeinden verschiedenster Prägungen sind nur Teile, kleine Teile an diesem Tempel. Der Tempel in Jerusalem wurde immer wieder aufgebaut und zerstört. Dieses geistliche Haus ist unzerstörbar. Aber Menschen, Philosophien, Atheismus, bösen Mächten ist dieses lebendige Haus ein Dorn im Auge. Aber zerstören können sie nicht. Zwar sind Lokalgemeinden verschwunden. In Erweckungsgebieten, ich denke Kleinasien, sind heute andere menschliche Religionen eingenistet. Aber trotzdem, der lebendige Tempel ist unzerstörbar. Ich muss Ihnen sagen, damit habe ich ein bisschen Schwierigkeiten manchmal. Wenn wir an den Teil des Tempels denken, wo wir arbeiten, ne? Vielleicht nicht so in Deutschland, aber bei uns in Frankreich, es menschelt so. Starre Formen, starke Persönlichkeiten stehen oft im Hintergrund. Und über unseren Krisen und Spannungen in der Gemeinde vergessen wir, es geht ja um den Tempel. Und dieser Tempel ist unzerstörbar, weil der Herr der Architekt ist. Er wusste, worauf es ankommt. Darum hat er einen Stein gewählt. Den rechten Stein, den Eckstein. Er hat ihn zuerst getestet. Und dieser Stein gab ihm totale Zufriedenheit. Und souverän hat Gott schon vor der Schöpfung den Tag festgelegt, wo er diesen Stein setzen wird. Ich lese dazu einen Psalm. Den zitieren wir oft, wenn ein schönes Fest ist und so weiter. Aber eigentlich geht es um etwas ganz anderes. Psalm 118. Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Das hat der Herr getan. Es ist ein Wunder in unseren Augen. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Heute wollen wir fröhlich jubeln und unsere Freude haben. Was für ein Tag! Zwei wichtige Ereignisse geschehen an diesem Tag. Erstes Ereignis. Die Bauleute werden diesen Stein verwerfen. Unsere Menschheit baut auch ein Tempel. Der Turmbau von Babel geht weiter. Er soll die ganze Welt erfassen. Wir wollen uns einen Namen machen. Es geht um eine neue Einheit, eine friedliche Koexistenz. Es geht um Philosophie, Einheit in Philosophie und Religionen. Dieser Tempel soll die Menschen verherrlichen. Darum sagten die religiösen Führer, die Machthaber, die Großfinanz zur Zeit Jesu, nein, diesen Stein können wir nicht gebrauchen. Von Bethlehem bis Golgotha, immer der gleiche Refrain. Nein, Jesus wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass dieser über uns herrsche. Und das Zweite, was an diesem Tag geschehen wird, Gott macht ihn zum Eckstein. Dreimal hat er gesagt, das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Erstes Mal bei der Taufe, zweites Mal bei der Verklärung, drittes Mal bei der Auferstehung. Sie haben ihm gesagt, wenn Gott ihn liebt, dann hole er ihn runter vom Kreuz. Befreie, rette er ihn. Er hat ihn nicht errettet. Drei Tage später wurde der Stein weggerollt und alle Menschen konnten sehen, Jesus lebt. Weil Jesus auferstanden ist und lebt, nennt Petrus ihn den lebendigen Stein. Das ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Geschichtliche Tatsache, nicht einfach frommes Gefühl. Darum sollen wir uns freuen. Freut ihr euch heute Morgen? Überhaupt, ihr habt ja so zwischendurch, wenn ich nicht zu lang predige, ein bisschen Zeit. Erzählt euch die Geschichte der Gnade in eurem Leben. Unbedingt notwendig. Zweiter Punkt, schon beim zweiten Punkt. Schauen wir diesen lebendigen Stein an, von dem alles abhängig ist in diesem Bau. Dieser Stein hat drei Funktionen. Er ist der Grundstein, das Fundament. Keiner kann ein anderes Fundament legen, das gelegt ist. Jesus ist das Fundament. Jesus sagt zu Petrus, du bist Petrus und auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Also wer ist dieser Fels? Petrus, ein Fels, ein Kieselstein eigentlich. Soll er, dieser wankelnde Mann, ein solides Fundament für die Gemeinde werden? Nein, sagt eigentlich Petrus in diesem Text nicht ich, sondern Jesus ist der tragende Stein. Du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Das, was Jesus Christus ist und das, was er am Kreuz ein für alle Mal für uns getan hat, das ist das tragende Fundament. Der Heilige Geist hat Gottes Wort inspiriert. Er wusste im Voraus, womit einmal die Gemeinde aller Zeiten zu kämpfen hat. Nur Jesus, nur sein vergossenes Blut genügt, um Menschen, die sich ihm anvertrauen, zu retten und durch alle Stürme des Lebens hindurchzutragen. Also niemand kann ein anderes Fundament legen. Gott hat uns nur einen Namen gegeben, damit wir unser Leben, unsere ganze Existenz, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft auf dieses Fundament aufmauern. Vers 6 sagt er, wer sich ihm anvertraut, wird nie zu Schanden werden. Habt ihr das gemacht? Sonst macht ihr es heute. Jesus belebt tote Steine. Ich finde, das ist ein wunderbares Bild. Steine sind tot. Aber das Leben ist in Jesus. Wir können uns reformieren. Wir können Entscheidungen nehmen. Menschen versammeln. Gebäude bauen. Wir können Menschen unterrichten. Religiöse Vereine gründen. Aber nur Jesus belebt. Eine Gemeinde hatte mir das Thema gegeben, wie können wir die Jugend in unsere Gemeinde integrieren? Sie waren noch nicht so bekehrt und man wusste nicht so recht. Und wie könnte man das so in die Gemeinde reinbringen, dass sie dann in der Gemeinde sind? In der Bibel steht, der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde hinzu. Also wir brauchen nicht vor allem Gemeindeglieder, Leute, die die Stühle wärmen. Wir brauchen belebte Steine, das ist was anderes. Der Herr belebt die, die ihren geistlichen Tod erkannten und bekannten, vor ihm kapitulieren. Also wir müssen uns nicht geistlich beleben, sondern zu Jesus kommen, sagt der Text. Komm zu ihm und uns ihm anvertrauen. Und was wunderbar ist, dieses Fundament gibt uns Tiefe, Gewissheit und Ruhe. Wer sich ihm anvertraut, wird nie zu Schanden werden. Ab dem Moment, wo du dein ganzes Leben auf Jesus aufgebaut hast, kannst du wissen, dieses Fundament wird nichts erschüttern. Ich muss kürzen. Jesus ist nicht nur der Grundstein. Jesus ist auch der Eckstein, auf den sich alles ausrichtet, an den sich Stein an Stein fügt. Dieses geistliche Haus bildet eine geistliche Einheit. Stellt euch mal vor, am Pfingsten waren es 3000 auf einen Schlag, die sich bekehrten. 3000. Und dann spricht man von 5000. Und das gab eine wunderbare Bekehrungswelle. Aber Jesus sammelt nicht einen Steinhaufen, sondern baut einen Tempel. Es ist nicht einfach, schon ein Ehepaar eins zu sein, so in der Länge. Ja? Wir sprechen dann heute Abend und da müssen eigentlich Mann und Frau da sein. Das ist sehr wichtig. Aber wie können 3000, 5000 Leute aus verschiedenen Nationen, das sind Schweizer und Deutsche und Rumänen und Franzosen noch dazu, wie können die eine Einheit haben? Darum hat er ihnen den Geist gegeben. Wir müssen Einheit nicht organisieren. Einheit ist. Entweder bist du integriert in diesen Tempel, hast den Heiligen Geist empfangen, gehörst dazu. Die Frage für uns ist etwas anderes. Wie kann diese Einheit vertieft werden? Gestärkt werden? Wir müssen an dieser Einheit festhalten. Darum ist dieser Satz so wichtig. Zu ihm kommet. Französisch steht schöner da. Nähert euch zu ihm. Nähert. Kommt in die Nähe. Kommen, das ist schön, ne? Aber nähert euch. Bist du ein bisschen auf Distanz? Er ist der Eckstein. Nähre dich, richte dich auf ihn aus. Jesus Christus ist die Referenz für die senkrechte Beziehung. Du sollst lieben Gott, deinen Herrn, von ganzem Herzen, von ganzer Seele und von ganzem Gemüt. Der Vater hatte in allem absolute Priorität. Ihr habt doch auch Verlangen nach dieser innigen Beziehung mit dem Vater. Wie kann diese Beziehung zum Vater vertieft werden? Jesus sagt, niemand kommt zum Vater denn durch mich. Wer näher zum Vater kommen will, muss näher zu Jesus kommen. Nähert euch zu ihm. Manchmal ist diese Beziehung gestört. Wir wissen nicht mehr recht, wie sie wieder zurechtkommen kann. Dinge sind vielleicht passiert, so wie ein Dämpfer auf unserem Leben. Und wir können diese Dinge nicht mehr ungeschehen machen. Wir spüren Distanz. Wir starten verschiedene Wiederbelebungsversuche. Umsonst. Darum brauchen wir die Antwort von Petrus. Nähert euch zu ihm. Kommt zu ihm. Dem lebendigen Stein. Bring Jesus diese Sünde. Was geschehen ist. Ich kann es nicht mehr recht machen. Dann kann er uns die Sünde vergeben und die Gemeinschaft wiederherstellen. Jesus ist nicht nur die Referenz für die senkrechte Beziehung. Er ist die Referenz für die horizontale Beziehung. Unsere Beziehungen in Ehe, Familie, Gemeinde, in dieser Welt hat er uns vorgelebt. Er sagt, ihr Männer, liebt eure Frauen, liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben. Das ist die Referenz für die Ehe. Er sagt, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebet, wie ich euch geliebt habe, damit auch ihr einander lieb habt. Das ist die Referenz. Nicht ist er liebenswürdig. Die Schwester, die geht mir auf den Wecker. Der Bruder auch. Wie ich euch geliebt habe. Und dann sagt er, und du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und das hat er uns vorgelebt, bis ans Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie getan haben. Wie schnell sind unsere Beziehungen in Not? Selbst in der Ehe, wo man sich am nächsten steht. Wir sind viel unterwegs und begegnen immer wieder Gemeinden, wo die Beziehungen gelähmt sind. Die Leute haben sich neutralisiert. Da sagte man, das sollte ja eigentlich bei Gläubigen nicht vorkommen. Ist aber eben vorgekommen. Wir sind Menschen. Das Perfekte ist erst im Himmel. Ungerechtigkeiten, böse Worte, Rivalität, Kampf um die Macht, Bitterkeit ist vorgekommen. In Deutschland kommt das nicht vor, aber bei uns kommt das vor. Und nun schreibt Petrus von einer fünffachen, giftigen Blume. Die wächst in meinem Ehegarten. In unserem Gemeindegarten, die wuchert und will das Leben ersticken. Ich kann sie ausreißen, jeden Tag, die wächst wieder nach. Er spricht davon, 1. Petrus 2,1. Darum legt ab alle Bosheit. Wow, er spricht zu Gläubigen. Allen Betrug. Wow, zu Gläubigen. Alle Heuchelei, Heuchelei ist Theaterspielen, wo man etwas vormacht, das man nicht ist. All Neid und alle Verleumdung, wo wir übereinander Dinge sagen, die nicht recht sind. Und wenn wir es nicht tun, dann hat das Konsequenzen. Die folgenden Verse sagen, genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein, auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Habt ihr gemerkt, wenn wir diese Blume wuchern lassen, hat das Konsequenzen. Welche? Kein Verlangen mehr nach Gottes Wort. Sag mir dann einfach nicht mehr. Alles wird zum Muss. Du musst die Bibel lesen. Du musst zur Bibelstunde. Du musst in die Gebetsstunde. Du musst. Und noch etwas, kein geistliches Wachstum. Babys, denen man immer die Milchflasche geben muss. Und noch etwas, wir sehen nur noch Probleme und schmecken nicht mehr die Güte Gottes. mit der er uns so reichlich beschenkt jeden Tag. Ist die Instanz in eure Bruderschaft, Gemeinde gekommen? Ist die Instanz gegenwärtig in eurer Ehe? Was tun? Nähre dich zu ihm. Richte dich neu aus. So wie er geliebt hat, das ist die Referenz. Korrigiere. Und wenn du dir über eine Sünde bewusst wirst, dann steh dazu, bring das in Ordnung. Im ganzen Petrusbrief liegen dem Petrus diese neuen Beziehungen am Herzen. Im Kapitel 4, Vers 7 sagt er vor allem, habt untereinander inbrünstige Liebe. Stell dir mal vor, inbrünstig. Denn die Liebe deckt auch der Sünde Menge. Vor allem. Ist das für uns etwas Wichtiges? Vor allem. Vor allem darum, wenn du dir bewusst wirst um ein gestörtes Verhältnis zu deiner Frau, deinem Mann, deinem Bruder, lass dein Opfer. Mach jetzt nicht ein schönes Gebet. Geh und versöhne dich. Vor allem. Warum? Vergebung ist unser größtes Bedürfnis. Was bin ich ohne Gnade? Ich brauche nicht nur senkrechte Gnade. Ich brauche auch horizontale Gnade. Seid gnädig, einer mit dem anderen. Vor allem, weil Jesus nur unsere Beziehungen beleben kann, wo wir bereit sind, uns gegenseitig um Vergebung zu bitten und einander die Vergebung zu schenken. Vor allem. Vor allem wisst ihr, was auf dem Spiel steht? Wenn wir es nämlich nicht tun, geben wir dem Teufel Raum. Und dann denken wir plötzlich, was für ein komischer Kauz der da. Und dann gehen wir ein bisschen auf Tanz. Ja, ich will mal schauen, wie es in einer anderen Gemeinde aussieht. Versteht ihr? Dann bringt er alles durcheinander. Vor allem. Vor allem, das ist das Gebot der Stunde, wo die Ungerechtigkeit zunimmt und die Liebe in vielen erkaltet. Vor allem. Denn Liebe ist die Brücke, die uns mit der Welt verbindet. Daran sollen sie erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In Antiochien nannte man Jünger zum ersten Mal Christen. Weil man sie mit Jesus identifiziert. Bin ich nicht mehr ausgerichtet auf ihn, dann wird mein Leben den anderen zur Last. Darum braucht es die Richtschnur des Heiligen Geistes. Damit die Steine korrigiert werden, versteht ihr? Aber was tue ich, wenn er mir sagt, du, komm in die Reihe, bin ich bereit, mich zurechtbringen zu lassen? Darum dieser Ruf, nährt euch zu ihm, richtet euch neu aus. So wird die Gemeinschaft in der Ehe, Familie, Gemeinde, Missionsmannschaft wiederhergestellt. Ich habe mir aufgeschrieben, die Gemeinschaft beginnt am Kreuz. Sie wird wiederhergestellt am Kreuz. Sie wird erneuert durch das Kreuz. Buße macht Gnade flüssig. Sie ist da. Aber wenn ich in der Buße stehe, dann fließt die Gnade in mein Herzen und kommt dem anderen, denkt an den Hahn unten am Stauwerk, dann wird sie flüssig. Jesus ist nicht nur der Grundstein, nicht nur der Eckstein, er ist der Schlussstein. Bald ist nämlich der Tempel fertig. Dann wird der letzte Stein eingesetzt. In einer Kathedrale im Gewölbe gibt es den Schlussstein. Der gibt dem Gesamten den Halt, solid. Jetzt ist fertig. Jetzt kann man das Gerüst wegnehmen. Das Gerüst, das sind unsere Organisationen, Missionen, Gemeinschaftsorganisationen, Vereine. Nicht mehr nötig. Vergolden wir nicht unsere Gerüste. Geht in den Steinbruch, holt Steine. Wir wollen unser Leben so investieren, dass viele Menschen Jesus finden und dass der Schlussstein bald gesetzt werden kann. So ist Jesus alles. Grundstein, Eckstein, Schlussstein. Bald ist das Werk beendet. Was für ein herrlicher Tempel. Und jetzt komme ich zum dritten Punkt. Wir sind so in der Zeit, das macht mich so froh. Und ihr seid immer noch da, das ist auch schön, danke vielmals. Wir müssen noch bis heute Abend durchhalten. Ne? Unser großer Auftrag. Indem ihr zum Herrn kommt, sagt die französische Übersetzung, erbaut euch zum geistlichen Haus. Erbaut euch oder lasst euch erbauen. Eigentlich ist beides dem Text sinngemäß. Manchmal erbaut mich der Herr durch den Dienst der Brüder. Korrigiert mich, fördert mich. Manchmal fördere ich, korrigiere ich andere. Geistliche Erbauungsstunden, hä? Kennen wir ja. Wir denken dann, ach, das war jetzt wieder so schön, es hat mir so gut getan. Ist das Erbauung? Vielleicht. Was heißt eigentlich erbauen? Erbauen heißt alles, was dem Jünger Jesu hilft, im Glauben zu wachsen. Römer 15, 2. Jeder von uns soll sich so verhalten, dass sein persönliches Vorbild dem Nächsten zum Guten, den Nächsten zum Guten ermutigt und ihn im Glauben stärkt. Wir müssen umdenken. Es geht nicht um mich. Ich bin da für den Bruder, um ihn im Glauben zu fördern. Erbauen heißt auch, auf meine Freiheit verzichten. Wenn ich dadurch einen Bruder in Gefahr setze, es steht, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Guten. Wir haben 8 Jahre lang eine Jüngerschule geleitet. Es gab da junge Brüder, die kamen aus Kaledonien. Einer davon, der hat Eau de Cologne getrunken früher, bis er Blut spuckte. Versteht ihr? Wir sind manchmal so frei. Wir müssen sagen, in unserem Haus gibt es keinen Tropfen Alkohol. Ich möchte nicht, dass dieser Bruder wieder zurückfällt in sein altes Leben. Ich darf nicht nur an meine Freiheit denken. Bei euch kann ich vielleicht ein Bier trinken. Aber ich muss achten, dass keines an mir Anstoß nimmt. Erbauen. Erbauen heißt, dass ich jetzt endlich mich einbringen lasse in meinen örtlichen Tempelteil. Das heißt, dass ich definitiv Ja sage. Zu meinen Brüdern, zu denen, die mir gefallen, die anderen, die mir nicht so gefallen. Als ich geboren wurde, 1942, kam ich in eine Familie, da waren schon ein Bruder und eine Schwester. Ich habe mir die nicht ausgewählt. Ich habe meine Eltern nicht gewählt. Die waren plötzlich, ich habe die plötzlich entdeckt. Und die haben mich auch nicht erwählt. Die haben plötzlich gemerkt, gefährliche Tendenzen gibt es bei uns in Frankreich. Das sind Leute, die sagen, ich gehöre zur Weltgemeinde, aber vor Ort möglichst unverbindlich. Stil Schmetterlinge, ich fliege von einer Blume zur anderen, um mich zu ernähren. Man profitiert vom Einsatz der anderen. Und wenn es beginnt zu menscheln, dann kritisiert man und geht weiter. Oder da gibt es die Robinson Crusoe Christen. Einsam, auf der Insel, nur nicht solidarisch. Für mein geistliches Vorwärtskommen brauche ich Glaubensgeschwister. Brauche ich Konfrontation mit anderen. Als ich in den Ruhestand kam, ich beginne stehen zu ruhen, da habe ich gemerkt, ich habe eine Mannschaft verlassen. Wer passt auf mich auf? Und da habe ich ganz bewusst einen Bruder gewählt. Da habe ich gesagt, können wir uns nicht einmal pro Woche finden zum Gebet? Du darfst mir alle Fragen stellen. Ich möchte die Rechenschaft abgeben. Versteht ihr? Die müssen mir über die Schulter blicken in meine Papiere. Wie lebst du? Du predigst, aber wie lebst du? Ich brauche Leute, die mich ermahnen, lehren, zum Gehorsam führen. Das geschieht natürlich in der Ehe und das ist so wunderbar. Frage, wie hast du das letzte Mal reagiert, als ein Bruder dich ermahnte? Erbauen heißt dienen. Dient einander ein jeder mit der Gabe, die er empfangen hat. Als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes, sagt Petrus, Kapitel 5, 4, Vers 10. Keiner ist Alleinversorger. Jeder wurde von Gott begrenzt. Nikolai ist begrenzt. Ich brauche meine Brüder, aber sie brauchen mich auch. Sehr oft haben wir eine begrenzte Schau vom Tempel. Wir denken an ein Haus, ein wunderbares Haus, brauchen wir auch. Wir denken an Versammlungen, die Hauptsache, du gehst an alle Versammlungen. Aber viele leben lebendige Steine, geben sich mit einem Gottesdienst pro Woche zufrieden. Reicht auch. Nein, nein. Lebendige Steine ist mehr. Der funktioniert, der Tempel, 24 Stunden im Tag. 365 Tage im Jahr. Da ist eine erschöpfte Mutter, die nicht an die Versammlungen kann. Aber sie lebt mit ihren Kindern. Sie ermahnt, sie erbaut sie. Eigentlich brauchte sie, anstatt an Versammlungen teilzunehmen, manchmal eine Hilfe. Bei einem anderen Bruder oder Schwester geht die Ehe in Brüche. Sollte nicht passieren, aber passiert. Eine andere Person kam in Sünde und weiß nicht mehr wie zurück. Erbauen ist konkret. Da ein Telefonat, hier ein Kartengruß, dort eine Hilfe. Dort ein reinsamer Person, Familienanschluss. Komm doch zu uns zu essen, damit sie endlich Familienanschluss haben. Manchmal braucht es nur ein Dankeschön für einen schönen Dienst, der uns geholfen hat. Sucht mal im Neuen Testament alle Stellen aus, wo der Herr sagt, was ihr einander tun könnt. Ich unterstreiche nur die Verben. Lieben, annehmen, ermahnen, ermuntern, wachen, schätzen, ehren, uns unterstellen, ertragen, vergeben, beten für, trösten, in Frieden leben, eins sein. Oh, da gibt's Arbeit. Frage, wie bist du eigentlich engagiert in deiner Gemeinde? Als Passivmitglied, wie in einem Fußballclub. Erbaust du die anderen? Oder lässt du dich auch erbauen? Seit mehr als 2000 Jahren ist die Baustelle eröffnet. Kannst weitermachen. Kommt das Bild? Ah, jetzt kommt's. Gut. Kannst wieder weitermachen. Die Baustelle ist eröffnet. Über die Jahrhunderte. Von einer Generation zur anderen, in allen Ländern, Völkern und Stämmen wird gebaut, damit bald der letzte Stein gebaut, gesetzt werden kann. Wir sind Missionare seit über 40 Jahren. Wir haben eine Jüngerschule, wir waren zweimal im Gemeindebau, nachher Leiter von Franzburg Christ. Ich habe viel falsch gemacht. Und darum habe ich jetzt zum Schluss noch einige Karikaturen. Die Botschaft war zu schwer, jetzt könnt ihr noch lachen. Also die Karikaturen sehe, zeigt euch, wo ich viel gefehlt habe und wo ich bei den anderen Fehler sah. Ja, worum geht es uns eigentlich? Es ist sicher entscheidend, dass wir über unsere Arbeit vor Ort und den Auseinandersetzungen mit den anderen christlichen Organisationen eins nie vergessen. Es geht eigentlich um seinen Tempel. Meine Frage, die ich euch schon vorher gestellt habe, unterhalten, verschönern, vergolden wir nur das Gerüst oder bauen wir wirklich am Tempel? Vergessen wir nicht, der Tag kommt, wo die Gerüste weggezogen werden. Nächste Frage, schlagen wir uns um Steine? Oder wollen wir Menschen zu Jesus führen? Geht es darum, dass Menschen zu uns kommen, in unseren Verein? Oder errettet werden, zum lebendigen Stein werden, weil sie in die Nähe von Jesus gekommen sind? Mancher vergisst, natürlich sind Räumlichkeiten nötig. Die Menschen nennen diese Räume Kathedralen, Kirchen, Kapellen. Andere transformieren eine alte Fabrik oder ein Kino. Aber unser Gebäude ist nicht der Tempel. Der unsichtbare Tempel besteht nur aus unsichtbaren, aus lebendigen Steinen, nicht unsichtbaren, sichtbaren Steinen. So geht der Bau nicht vorwärts. Habt ihr gemerkt, man kann neue Gemeinden gründen, ohne dass sich ein einziger bekehrt? Wir bauen Gemeinde auf Kosten der anderen. Es gibt doch noch genug andere im Steinbruch dieser verlorenen Welt. Holt Steine herbei, führt sie in die Nähe mit Jesus, damit der Tempel vorwärts geht. So kommen wir nicht vorwärts. Im Philipperbrief steht, wir arbeiten gemeinsam an seinem Tempel. Oder wir stehen einsam. Jeder an seinem Stück Mauer. Das aber entmutigt. Wir brauchen einander. Wir beten füreinander, helfen einander, arbeiten Hand in Hand. Und so geht es schon gar nicht. Einige mühen sich ab, sind überlastet, finden keine Zeit mehr für Familie und andere lassen sich bedienen, haben andere Prioritäten. Sie kritisieren die, die im Einsatz stehen, die sogenannten Passivmitglieder in unserer Gemeinde. Aber noch etwas. Hier gibt's ein Problem. Eigentlich ist der Herr der Architekt. Er hat uns den Plan für sein Haus hinterlassen. Wenn wir nicht danach tun, müssen wir uns nicht wundern, wenn wir zu großen Spannungen, Spaltungen und Krisen kommen. Es braucht beim Bau immer wieder Bausitzungen. Kennt ihr das? Die Fachleute, die den Bau verstehen, erklären, wie das jetzt vorwärts gehen soll. Beim Bauen ist Kommunikation wichtig. Zurück zu den Hauptfragen. Was bauen wir denn eigentlich? Wo bauen wir denn eigentlich? Ist unser Arbeitsfeld klar definiert? Noch etwas. Das ist mir so wichtig geworden in den letzten Jahren. Der Herr hat uns, jedermann, eine Einflusssphäre anvertraut. Jeder Gemeinde, jeder Mission, jeder Familie, jedem Einzelnen. Familie, Freunde, Arbeitsplatz, Schule, Nachbarschaft und so weiter. Wir dürfen uns nicht zurückziehen. Wir müssen hineinwirken in unsere Gesellschaft. Ein offenes Haus, ein offenes Ohr, eine offene Hand, ein offenes Herz. Kommen wir zurück zur Bausitzung. Wer baut mit? steht eigentlich bei uns jeder am rechten Platz. Könnte seinen Gaben entsprechend noch anders eingesetzt werden? Wie haben wir gebaut? Manchmal wurde die Arbeit nicht gut gemacht. Was können wir besser machen? Wie können wir Hindernisse aus dem Weg räumen? Manchmal gab es Spannungen. Haben wir wirklich aufeinander gehört? Wie können wir die klären, damit sich keiner mehr zurückzieht und sagt, lass die Jungen machen, lass die Alten machen? Noch eines, es geht um die Frage, wer arbeitet noch nicht mit? Warum nicht? Der Bau ist noch nicht fertig. Er baut euch. Das ist der Auftrag des Herrn an die Gemeinde. Hat ich das angesprochen? Dann werde still vor dem Herrn. Nähre dich zu ihm. Beuge dich über dem, was, wo du gefehlt hast. Der Herr vergibt und erneuert. Frag ihn, was willst du, dass ich tue? Das ist mein letztes Bild. Dann frage die Leitungsbrüder, ich will nicht mehr um mich drehen. Wo kann ich nützlich sein? Ich will mich voll und ganz mit euch engagieren. Erbaut ist ein Befehl. Gemeinde Jesus, sagt Michael Griffith, ist nicht ein Wartesaal dritter Klasse, wo man sich den Daumen dreht in Erwartung der himmlischen Wohnung ersten Klasse. Immer wieder wird mir klar, wenn sich Gemeinde mobilisiert, wird sich der Feind mobilisieren. Er möchte uns lähmen, entmutigen, in Spannung führen. Darum ist mir so der Befehl von Petrus so wichtig geworden. Indem ihr euch nähert, erbaut euch. Amen.